NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzl, guten Abend und herzlich willkommen. Russlands Luftwaffe fliegt umfangreiche Manöver dicht an den Grenzen der NATO. Wir informieren Sie gleich ausführlich und kommentieren diese Entwicklung. Außerdem im Echo des Tages, Verkehrsminister Dobrindt stellt sein Mautkonzept vor. Gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt und das Urteil im Prozess gegen den Autobahnschützen. Zu unserem ersten Thema. Heftig umstritten war es von Anfang an und dann auch noch nicht richtig durchdacht. Das Konzept, mit dem Bundesverkehrsminister Dobrindt die Pkw-Maut einführen wollte. Auf allen Straßen sollte sie für ausländische Autofahrer gelten, ursprünglich. Denn dann gab es massive Kritik der CDU an dem CSU-Minister. Hoteliers, Restaurant- und Geschäftsbesitzer in Grenzregionen bangten um ihre ausländischen Kunden. Also musste Dobrindt sein Konzept überarbeiten. Die Schwesterpartei ist zufrieden und heute nun hat der Minister seine Mautpläne vorgestellt. Einzelheiten von Julia Barth.
Das Warten hat ein Ende. Jetzt ist er da, der Gesetzentwurf zur Infrastrukturabgabe. Und Alexander Dobrindt ist voll des Lobes für seine Pkw-Maut.
Sie ist fair, weil sie bei vielen unseren Nachbarn so praktiziert wird. Sie ist sinnvoll, weil jeder Euro, der zusätzlich eingenommen wird, in die Verkehrsinfrastruktur fließt. Und sie ist gerecht, weil sie all diejenigen angemessen an der Finanzierung unserer Straßen beteiligt, die bisher diese kostenlos nutzen.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass deutsche Autofahrer Maut für Bundesstraßen und Autobahnen bezahlen. Und zwar abhängig von Größe und Umweltfreundlichkeit des Autos zwischen 20 und maximal 130 Euro im Jahr. Den Betrag bekommen sie über die Kfz-Steuer erstattet. Das macht auch die Kanzlerin zufrieden.
Deutsche Autofahrer werden nicht mehr belastet. Das war ja mein Hauptpunkt. Und trotzdem wird es eine Benutzungsgebühr für nicht inländische Kraftfahrzeughalter geben.
Ausländische Autofahrer zahlen diese Abgabe aber nur auf Autobahnen. Zusätzlich zur Jahresvignette können sie auch eine Vignette für 10 Tage oder 2 Monate kaufen. Ein Pickel für die Windschutzscheibe wird es aber nicht geben. Stattdessen plant der Verkehrsminister eine E-Vignette. Dass für ein Auto Maut bezahlt wurde, wird also über das Nummernschild registriert und soll elektronisch überprüft werden.
Die Kontrolle ist an vielen Stellen heute schon erprobt in anderen Ländern Europas. Funktioniert letztlich mit einer kurzen elektronischen Erfassung des Nummernschilds und damit dann die automatische Kontrolle und dann auch der sofortigen Löschung auch wieder dieser Messung.
Dobrindt rechnet mit 500 Millionen Euro Mehreinnahmen pro Jahr. Dass er die halten wird, daran zweifeln viele. Auch SPD-Verkehrsexpertin Kirsten Lühmann befürchtet, dass die Verwaltungskosten zu niedrig angesetzt sind.
Es gibt Spezialisten, die uns sagen, dass es deutlich mehr kosten wird. Das würde natürlich auch heißen, dass unsere Nettoeinnahme, unser Gewinn, sagen wir mal so, dann auch niedriger ausfallen wird. Und dann stellt sich die Frage, ob sich das wirklich lohnt.
Während der Koalitionspartner das noch wohlwollend prüfen will, sind sich Opposition und Verkehrsverbände schon sicher, dass sich die Maut am Ende nicht lohnen wird. So wie Grünen-Chef Cem Özdemir.
Aus der Seehofer-Maut wird jetzt eine Mini-Maut. Mini werden allerdings auch die Einnahmen. Straßen kann man damit sicherlich nicht sanieren.
Außerdem gehen die Grünen davon aus, die EU wird Dobrindts Entwurf ihren Segen verweigern, weil er ausländische Autofahrer diskriminiert. Tatsächlich hat die EU-Kommission sich noch nicht endgültig festgelegt, ob sie den Gesetzentwurf für EU-konform hält. Alexander Dobrindt ist aber zuversichtlich, dass seine Pkw-Maut die Bedingungen dafür erfüllt.
Deswegen bin ich mir auch sicher, dass auch in den kommenden Wochen Brüssel sehr positiv unsere Entscheidung weiter begleiten wird.
Zum 01.01.2016 will der Verkehrsminister die Pkw-Maut auf deutschen Straßen einführen. Bis dahin wird er noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen.
Ein Beitrag von Julia Barth. Militärmanöver im internationalen Luftraum sind nichts Ungewöhnliches, diese aber schon. Denn es sind russische Langstreckenbomber und Kampfjets, die seit Dienstag in sehr großer Zahl über den europäischen Meeren gesichtet wurden. Und das ruft die NATO auf den Plan. Aus Brüssel, Kai Küstner.
Russland scheint mit einer Vielzahl von Flugmanövern dicht am NATO-Luftraum im wahrsten Sinne des Wortes Grenzen testen zu wollen. Der neue Mann an der NATO-Spitze hat darauf seine Antwort gefunden.
We need to keep NATO strong.
Wir müssen zusehen, dass die NATO stark bleibt und unsere Kräfte wachsam sind. So heute der neue Generalsekretär des Bündnisses, der damit dem Motto seiner ersten Tage im Amt treu bleibt. Nur eine starke NATO kann eine fruchtbare Beziehung zu Russland aufbauen. Insofern tut die Allianz laut Stoltenberg auch das einzig Richtige, wenn, wie in den letzten Tagen, russische Kampfjets, Langstreckenbomber oder Tankflugzeuge sich hoch in der Luft bis an die Grenzen der NATO heranwagen. Wir tun das, was wir tun müssen. Wir fangen ab, wir sind bereit, wir reagieren. Unangekündigt tauchen die russischen Maschinen stets zunächst nur als kleine Punkte auf dem Radar der NATO auf und nähern sich dem Luftraum der westlichen Allianz. Dann steigen Flieger des Abwehrbündnisses auf, um herauszufinden, wer das überhaupt ist und um die Fremdlinge nötigenfalls vom Eindringen in NATO-Gebiet abzuhalten. Das ist nicht illegal, aber stellt natürlich ein Problem dar, denn ein Militärflugzeug ist extrem schnell und deshalb muss die NATO, wenn sie ein Eindringen in ihren Luftraum verhindern will, sehr zügig reagieren und die Flugzeuge abfangen, erklärt der Brüsseler Militärexperte Olivier Gehin. Seit Jahren macht Russland das nun so. Die Flieger halten sich normalerweise in internationalen Gefilden auf, stellen dort aber laut NATO, weil unangekündigt unterwegs, ein Risiko für den zivilen Verkehr dar. Auffällig ist, der Umfang der russischen Luftaktivität, wie die westliche Allianz das nennt, hat sich stark ausgeweitet. Mehr als 100 Mal mussten NATO-Jäger in diesem Jahr schon aufsteigen, um russische Jets abzufangen. Dreimal so oft wie etwa 2013. Wir befinden uns nicht in einer Situation wie im Kalten Krieg, aber das russische Verhalten hat viel Vertrauen zerstört, beklagt jetzt der neue Mann an der NATO-Spitze, Jens Stoltenberg. Das, was da am Himmel über Europa passiert, erinnert durchaus in gewisser Weise an kalte Kriegszeiten. Als in der Nacht zum Mittwoch 8 russische Flugzeuge über der Nordsee auftauchten, drehten zwar 6 davon kurze Zeit später wieder ab, 2 weitere jedoch versetzten nacheinander erst Norweger, dann Briten, dann Portugiesen in Alarmbereitschaft. Erst westlich der Iberischen Halbinsel, über dem Atlantik, traten die Jets die Heimreise an. Diese Art des Austestens wird gewöhnlich von einem Staat durchgeführt, der eine potenziell aggressive Politik betreibt. Denn er versucht, die Reaktionsfähigkeit seines Gegners in Erfahrung zu bringen bei einem möglichen Angriff, meint Militärexperte Gehin. Die NATO zeigt gerade, auch mit deutschen Eurofightern, in Osteuropa mehr Flagge. An Land, zur See und eben auch in der Luft. Jetzt will Russland offenbar erst recht wissen, wie reagiert das Bündnis wann, worauf. Vielleicht lotet Putin auch schon mal, parallel zu denen am Himmel, die Grenzen des neuen Generalsekretärs aus. Der klingt bislang deutlich sanfter als sein Vorgänger gegenüber Russland. Es gibt keine Garantie dafür, dass das für immer so bleibt.
Soweit die Reaktionen der NATO auf die umfangreichen russischen Flugmanöver. Die Kanzlerin gibt sich gelassen, sie sei akut nicht besorgt, so Angela Merkel, dass hier größere Verletzungen des Luftraums stattfinden. Und es ist ja auch vieles überhaupt nicht klar, zumal die Führung im Kreml schweigt. Aus Moskau Bernd Großheim.
Aus dem russischen Verteidigungsministerium gibt es noch keine Reaktion auf die konkreten Fälle, die den NATO-Alarm ausgelöst hatten. Eine zunächst von einer Agentur verbreitete Erklärung verschwand später aus dem Internet. In der Vergangenheit hatte es in vergleichbaren Situationen aus Moskau immer geheißen, die Flüge russischer Einheiten seien lange geplante Übungen gewesen, die regelmäßig stattfänden. Die russischen Flugzeuge hätten keine Regeln verletzt und den internationalen Luftraum nicht verlassen. Grenzen anderer Staaten seien nicht überquert worden. Der russische Militärexperte Alexander Golz sagte, die Flüge hingen damit zusammen, dass die NATO in den baltischen Staaten deutlich Präsenz zeigen wolle. Russische Medien berichten, es bestehe ein Zusammenhang mit einem derzeit stattfindenden Luftwaffenmanöver der NATO im Baltikum. In der Tat finden immer wieder russische Flüge über neutralen Gewässern statt. Ihre Häufigkeit hat aber deutlich zugenommen, vor allem seit Ausbruch der Krise in der Ukraine. Der russische Verteidigungsminister Shoigu sagte gestern bei einem Treffen mit seinem weißrussischen Kollegen in Minsk, pro-westliche Kräfte versuchten dort in der Ukraine eine erste Frontlinie zu bilden, um auf die Entwicklung in Weißrussland und Russland Einfluss zu nehmen. Deshalb sei es sehr wichtig, einsatzfähige Streitkräfte und effiziente Mechanismen für die Gewährleistung der internationalen Sicherheit zu haben. Wir haben über ein erweitertes Programm für Manöver für 2015 gesprochen. Das hängt damit zusammen, dass sich die Lage an unseren Grenzen sowie in der ganzen Welt verändert hat. Wir möchten gemeinsame Aktionen üben für den Fall, dass neue Gefahren für uns entstehen. Außerdem wurde vereinbart, dass im kommenden Jahr 12 russische Bomber vom Typ Su-27 in Weißrussland stationiert werden. Die offizielle und die öffentliche Meinung in Russland sind eindeutig. Die NATO bedrohe die Sicherheit des Landes. Die Flugbewegungen russischer Kampfjets und Bomber in internationalem Luftraum in den vergangenen 2 Tagen sind eine Machtdemonstration in Richtung des westlichen Verteidigungsbündnisses. Und wie so oft muss man die Frage nach dem Warum mit dem Satz beantworten, weil Russland es kann.
Russlands Präsident Putin will also einmal mehr der ganzen Welt seine Macht zeigen. Scharf kalkuliert und doch für den Westen unberechenbar. Ralf Siener kommentiert.
Putin ist ein Meister der permanenten Provokation. Er fordert die NATO und die Europäische Union auf offener Weltbühne heraus. Und zwar nach allen Regeln Moskauer Kunst. Wann immer und wo immer es ihm beliebt. Allein das Provokationsprogramm dieser Woche ist beachtlich. 2 Tage lang halten russische Langstreckenbomber, Kampfjets und Tankflugzeuge die Luftwaffe von 8 europäischen Staaten in Atem. Putin testet mit den unangemeldeten Übungsflügen seiner Bomber die Reaktionszeit deutscher Eurofighter über dem finnischen Meerbusen. Und er setzt nebenbei die Sicherheit ziviler Passagiermaschinen aufs Spiel, weil deren Luftraumüberwachung von den russischen Drohgebärden keine Ahnung hat. Während sich die NATO in Brüssel und westliche Medien noch über die russische Aggression echauffieren, verkündet Putins Vize-Außenminister in Moskau süffisant, der Test einer mit Atomsprengköpfen bestückten ballistischen Interkontinentalrakete habe geradezu wunderbar funktioniert. Von einem U-Boot in der Barentssee abgefeuert, sei die Kernwaffe, deren Reichweite bei 10.000 Kilometern liegt, punktgenau im äußersten Osten Russlands eingeschlagen. 25 Jahre nach dem Fall der Mauer spielt Putin perfekt auf der Klaviatur des Kalten Krieges. Aber im Gegensatz zur Ära seiner sowjetischen Lehrmeister Brezhnev und Co. gibt es heute kein allmächtiges und konservatives Politbüro mehr, das einen Amokläufer an der Kremlspitze stoppt. Verängstigt und ratlos sieht der Westen einen größenwahnsinnigen Kremlherrscher, den im eigenen Land niemand in die Schranken weist, weil er von den milliardenschweren Oligarchen bis hin zur öffentlichen Meinung alle und alles in der Hand hat. Ratlos stehen NATO und Europäische Union vor einem russischen Präsidenten, für den es keine Tabus gibt. In 2 großen russischen Militärübungen ließ er Angriffe auf Warschau und auf die baltischen Staaten simulieren. Die Krim ist annektiert, die Ostukraine russisch infiltriert, doch Putin weiß, dass jedes amerikanische Chlorhühnchen und jedes US-Hormonrind in Europa für größere Unterschriftensammlungen sorgt und für lautstärkere Empörung als seine Politik der Provokation und der ungebremsten Aggression. Wenn sich die EU damit arrangiert, dass Putin Teile der Ostukraine durch sogenannte russische Separatisten dauerhaft terrorisiert, dann hat die Europäische Union nicht nur die Ukraine aufgegeben, sondern auch sich selbst. Putins Politik der permanenten Provokation ist die größte Herausforderung für die EU und für die NATO und zugleich ihr Überlebensmotor.
Ralf Siener kommentierte die jüngsten Provokationsversuche des russischen Präsidenten für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Seit August ist der Krieg im Gazastreifen beendet, vorläufig jedenfalls. Und seitdem gibt es fast jede Nacht Auseinandersetzungen in Ost-Jerusalem, dem arabischen Teil der Stadt, zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern. Und nun ist die Lage erneut eskaliert. Christian Wagner berichtet.
Wieder ein mutmaßlicher Anschlag in Jerusalem, der 3. in 3 Monaten, und wieder erschießt eine Spezialeinheit den mutmaßlichen Attentäter. Der 32 Jahre alte Palästinenser Muad Nasih Jazi starb in der Nacht auf dem Dach seines Hauses im Jerusalemer Stadtteil Abu Tur. Nach palästinensischen Medienberichten ließen die Einsatzkräfte den Mann verbluten. Hijazi soll es gewesen sein, der wenige Stunden zuvor von einem Motorrad aus mindestens 4 Schüsse auf Yehuda Glick abgegeben hatte. Der ist bekannt als jüdischer Tempelberg-Aktivist. Glick liegt nach einer Notoperation schwer verletzt im Krankenhaus. Die Palästinenser kennen den US-Amerikaner als denjenigen, der immer wieder jüdische Siedler auf den Tempelberg in Jerusalems Altstadt führt. Glick selbst spricht davon, den Tempelberg zu befreien von arabisch-islamischer Besatzung. Im Widerspruch zur geltenden Regelung betet der Aktivist immer wieder auf dem Tempelberg und demonstriert damit den jüdischen Anspruch auf das umstrittene Areal.
And not allowing him in there is something that's a crucial break of human rights.
Wenn er nicht auf den Tempelberg dürfe, dann werde damit sein Menschenrecht verletzt. Dafür gebe es keine Rechtfertigung. Und Glick erklärte vor knapp einem Jahr im Gespräch mit dem ARD-Hörfunk in Jerusalem seine Strategie. Ich versuche, so viele Juden wie möglich auf den Tempelberg zu führen. Irgendwann wird uns die Polizei dort oben auch schützen müssen. Nur wenige der Muslime unter den Palästinensern können zur Al-Aqsa-Moschee und dem Felsendom, meist etwa nur Männer über 50. Palästinensern aus dem Westjordanland ist der Besuch ihrer heiligen Stätten durch Israels Behörden verwehrt, auch wenn sie die goldene Kuppel in Sichtweite haben. Der Tempelberg, Symbol für den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, ein Symbol, das die politische Rechte in Israel gerne für ihre Zwecke nutzt. Wirtschaftsminister Bennett etwa, er fordert von Ministerpräsident Netanyahu, er müsse endlich hart durchgreifen, um die Souveränität Israels in Jerusalem wiederherzustellen. Eine mit Blut gezogene rote Linie sei mit dem Attentat überschritten worden. Der stellvertretende Religionsminister Eli Ben-Dahan, Augenzeuge des Attentats, hatte zusammen mit Glick am Abend eine Veranstaltung zum Tempelberg besucht und spricht von einer sich verschlechternden Sicherheitslage in Jerusalem. Ich habe dort auch festgehalten, dass uns die Macht in der Stadt zu entgleiten droht. Wir müssen also in unserer Führung wieder Ordnung herstellen. Die Zeitung Yediot Achronot dagegen warnt heute davor, die geltenden Vereinbarungen zum Tempelberg in Frage zu stellen. Die Auseinandersetzung könne aus dem nationalen Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern einen religiösen Konflikt machen. Und auch Justizministerin Livni fordert, es dürfe nicht noch mehr Öl ins Feuer gegossen werden. Wenn der Ort so explosiv ist, dann müssen jetzt alle Parteien in Israel verantwortlich handeln. Alle Mitglieder der Regierung, auch der Ministerpräsident, keiner darf jetzt noch auf die Rufe der politischen Hardliner hören. Zu denen gehört auch der Parlamentsabgeordnete Moshe Feiglin, der am Morgen versucht hatte, auf den Tempelberg zu kommen. Es wäre für die Palästinenser eine weitere Provokation gewesen. Am Vormittag kam es zu Ausschreitungen zwischen palästinensischen Jugendlichen und der israelischen Polizei. Auch ein Tourist soll verletzt worden sein. Der Tempelberg bleibt zunächst für alle geschlossen. Und das nannte der palästinensische Präsident Abbas eine Kriegserklärung an das palästinensische Volk.
Ja, und soeben wird gemeldet, die Polizei in Jerusalem hat den Tempelberg wieder für Besucher geöffnet. Zu unserem nächsten Thema. Eine entscheidende Etappe war die Parlamentswahl in Tunesien am vergangenen Sonntag. Nun steht das Wahlergebnis fest, ein Sieg für die säkularen Parteien.
Die Journalisten jubeln, als Shafik Sarsa, der Präsident der unabhängigen Wahlkommission, endlich ins Medienzentrum von Tunis kommt. Es ist 2 Uhr morgens. Im Saal erklingt die tunesische Hymne. Immer wieder war die Verkündung der Wahlergebnisse angekündigt und dann verschoben worden. Jetzt ist es soweit. Der oberste Wahlkommissar entschuldigt sich für die Verspätung. Die liege daran, dass man endgültige und genaue Ergebnisse präsentieren wolle. Alle Wahllokale und Wahlkreise seien nun ausgezählt. Und dann geht Sarsa einen Bezirk nach dem anderen durch. Gewonnen hat die weltliche Partei Nieder-Tunis. Sie erhält 85 der insgesamt 217 Sitze im Parlament. Es ist die Partei von Beji Kaite Sepsi, dem 87-jährigen Politikveteran und Ex-Regierungschef, der dieses Jahr auch noch Präsident werden will. Nieder-Tunis gilt als wirtschaftsliberale, konservative Partei. Sie hat sich im Wahlkampf scharf von den Islamisten abgegrenzt und bietet auch ehemaligen Ben Ali-Kadern eine politische Heimat. Deutliche Verlierer sind die Islamisten der Ennahda, die die Regierung des Landes nach dem Sturz von Diktator Ben Ali 2 Jahre lang angeführt hatten. Sie sind im neuen Parlament mit 69 Sitzen nur noch zweitstärkste Kraft.
It's to be expected in a post-revolution transition.
Das war zu erwarten, sagt Yusra Ranushi, die Tochter von Ennahda-Chef Rashid Ranushi, sichtlich zerknirscht. Ein typisches Ergebnis in einem Land, das gerade eine Revolution hinter sich hat. Die Partei, die während des Umbruchs nach oben kommt, hat es dann bei den nächsten Wahlen schwer. Aber wir sind trotzdem zufrieden mit dem Wahlergebnis. Klar ist, die Islamisten wurden abgestraft für ihre lange Zeit allzu unklare Haltung gegenüber radikalen Salafisten und für die politische Krise Tunesiens der letzten Jahre. Dafür werden sie als ehemalige Regierungspartei ebenso verantwortlich gemacht wie für die enttäuschten Hoffnungen. vor allem auf wirtschaftliche Reformen und Arbeitsplätze. Immerhin sind sie gute Wahlverlierer, haben der Partei Nidertunis schon zum Sieg gratuliert. Man sei ja schließlich eine demokratische Partei, sagt Abdel Fattah Mourou vom Exekutivkomitee der Ennahda. Und überhaupt stünden die Islamisten gar nicht so schlecht da.
Nous restons une des grandes puissances politiques en Tunisie.
Wir bleiben eine große politische Kraft in Tunesien. Es gibt kleinere Parteien, die nach dieser Parlamentswahl fast völlig verschwunden sind. Wir aber sind noch da. Wir werden politisches Gewicht haben. Wir repräsentieren fast ein Drittel der Wählerschaft. Damit deutet der Ennahda-Funktionär an, dass seine Partei bei möglichen Koalitionen ein Wörtchen mitreden will. Die Islamisten seien für alle Gespräche offen, heißt es aus der Parteiführung. Dort bringt man schon das Modell einer Regierung der nationalen Einheit ins Spiel. Tunesiens Wähler können nur hoffen, dass die Politiker gut mit dem Ergebnis umgehen. Klar ist, es bleibt spannend im Demokratielabor Tunesien. Wahlsieger Nidertunis hat nicht genug Sitze, um alleine zu regieren. Alle Optionen dürften schwierig werden. Ob es Gespräche sind, etwa mit der drittstärksten Kraft UPL, der Patriotischen Volksunion, oder gar ein Angebot an den politischen Gegner, die Islamisten.
Alexander Göbel über das Ergebnis der Parlamentswahl in Tunesien. Und nun blicken wir auf eine Serie von Verbrechen, die ein Mann auf Autobahnen begangen hat. Jahrelang hat er auf Lastwagen geschossen. Eine Frau wurde schwer verletzt. Jahrelang hatte die Polizei nach dem Mann gesucht. Heute hat das Landgericht Würzburg sein Urteil gefällt. Katharina Herr berichtet.
10 Jahre und 6 Monate wegen versuchten Mordes. Das Urteil gegen den Autobahnschützen liegt unter den geforderten 12 Jahren der Staatsanwaltschaft. Trotzdem wertet es Staatsanwalt Boris Raufeisen als Erfolg.
Ich bin zufrieden, dass die Schüsse ein Ende haben. Und ich bin auch zufrieden, dass die Kammer sich davon überzeugen konnte, dass die Ermittlungsbehörden den richtigen Täter gefasst haben. Dass die Kammer im Übrigen in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht meinen Anträgen gefolgt ist, das empfinde ich als Bestätigung der Arbeit aller.
Das Gericht verurteilte den 58-jährigen Lkw-Fahrer für über 100 Schüsse, bei denen er eindeutig als Schütze identifiziert werden konnte. 4 Fälle wertete das Gericht als versuchten Mord, denn der Fernfahrer habe billigend tödliche Fehlschüsse in Kauf genommen.
Er hat gewusst, dass er schießt und ihm war auch klar, dass er damit Gefahren für andere setzt. Und was im Straßenverkehr passieren kann, wenn man auf andere schießt, ich glaube, das kann sich jeder mit ein bisschen Überlegung auch selbst vorstellen und ausmalen.
Eine Geschäftsfrau wäre dem Autobahnschützen 2009 auf der A3 bei Würzburg beinahe zum Opfer gefallen. Ein Querschläger traf die Frau damals in den Hals und verletzte sie schwer. Für die Verteidigung ist das Tatmerkmal des versuchten Mordes fraglich. Franz Josef Kriechel und seine Kollegen hatten auf eine Freiheitsstrafe von 6 Jahren wegen fahrlässiger Körperverletzung plädiert.
Das Urteil an sich, das kam ja nicht ganz unerwartet. Wir haben uns innerhalb des Verteidigerteams natürlich Gedanken vorab gemacht, was zu erwarten ist. Und in dem Rahmen hält es sich eigentlich. Gleichwohl sind wir der Auffassung, dass man zumindest im Hinblick auf den versuchten Mord, der hier vorgeworfen ist, dass die schriftlichen Gründe abwarten muss, diese sorgfältig prüft und dann entscheidet, ob man im BGH das überprüfen lässt.
Die Anwälte haben vorsorglich schon mal Revision eingelegt, überlegen aber noch, ob sie sie tatsächlich in Anspruch nehmen wollen. Falls ja, wäre auch die Fahndungsmethode der Ermittler erneut Thema. Denn nur durch die Erfassung von rund 60 Millionen Kennzeichen kamen die Beamten des BKA dem Täter auf die Spur.
Ja, die Frage wird sein, ist diese massenhafte Scannung, befußt sie auf einer rechtlichen Grundlage oder einer ausreichenden rechtlichen Grundlage? Auch das wird dann gegebenenfalls zu prüfen sein.
Für die Anwälte ist diese Methode aus datenschutzrechtlichen Gründen illegal. Stefan Thomas vom BKA kann das nicht nachvollziehen. Denn jahrelang war der Autobahnschütze für die Ermittler ein Phantom.
Also für uns haben sich die Ermittlungen jetzt sehr kompliziert gestaltet, weil wir ja nie wussten, wo der Täter unterwegs ist. Wir hatten Ahnungen durch die Auswertung, die wir geführt haben, wo er sich bewegen könnte. Aber man wusste ja die ganze Zeit nie, wo er wirklich war, wo er wirklich geschossen hat.
Der Richter machte heute noch einmal klar, dass die massenhafte Erfassung von Kennzeichen für das Gericht rechtmäßig sei. Trotzdem könnte der Fall noch ein Nachspiel am Bundesgerichtshof haben.
Gute Nachrichten gibt es vom Arbeitsmarkt. In diesem Monat ist die Zahl der Arbeitslosen gesunken auf den niedrigsten Stand seit fast 3 Jahren. Und das in Zeiten der schwächelnden Konjunktur. Aus Berlin, Carsten Schabowski.
Selbst Experten wundern sich, Krisen in der Ukraine und im Nahen Osten bedrohen die deutschen Exporte, die deutsche Konjunktur schwächelt. Aber dem deutschen Arbeitsmarkt ist das offenbar egal. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit Weise.
Die deutsche Konjunktur ist im ersten Halbjahr nur wenig vorangekommen.
Und auch für die zweite Jahreshälfte erwarten die Experten geringes Wachstum. Auf dem Arbeitsmarkt zeigen sich diese Unsicherheiten nicht.
Kurzarbeit wurde zum Beispiel selten angemeldet, wenn dann vor allem von Firmen, deren Russlandgeschäft unter den Sanktionen leidet. Ebenfalls erfreulich, auch die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiterhin ungebrochen. Vor allem in den Bereichen Metall, Logistik und Gesundheitswesen, da speziell die Altenpflege. Auch Arbeitsministerin Nahles SPD spendet dem soliden Arbeitsmarkt Applaus.
Wir haben eine Rekorderwerbstätigenquote. In den nächsten Monaten wird es für uns vor allem um die Fachkräftesicherung gehen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch den heute veröffentlichten Zahlen zum Ausbildungsmarkt als einen wichtigen Beitrag für diese Fachkräftesicherung werten.
Denn Lehrlinge sind die Fachkräfte von morgen. Aber nicht alle jungen Leute konnten bis Ende September eine Lehrstelle finden. Obwohl Betriebe mehr Stellen angeboten haben als im vergangenen Jahr, es gibt noch 21.000 unversorgte Bewerber. Franz Alt von der Bundesagentur für Arbeit betont darum:
Für Bewerber gilt, auch Alternativen zum Wunschberuf in Erwägung zu ziehen und regional mobil zu sein. Betriebe sollten nicht nur nach den optimalen Kandidaten suchen. Die Bereitschaft, auch schwächere Jugendliche auszubilden, erhöht die Besetzungswahrscheinlichkeit deutlich.
Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund freut sich über die neuen Zahlen. Das von einigen beschworene Horrorszenario vom Jobkiller Mindestlohn und der Rente mit 63 hat sich nicht bewahrheitet, so der DGB. Kritik gibt's aber von der Opposition. Für die Linken hat sich der Rückgang der Arbeitslosen verlangsamt. Langzeitarbeitslosigkeit und prekäre Beschäftigung seien zudem weiterhin Großbaustellen. Die Grünen sehen es ähnlich. Sie machen außerdem darauf aufmerksam, dass Migranten weiterhin am Arbeitsmarkt diskriminiert werden. Bei Ausländern sei die Arbeitslosenquote doppelt so hoch.
Die US-Geheimdienste hören in Deutschland mit. Selbst das Handy der Kanzlerin wurde abgehört. Das wissen wir nun schon seit längerem. Das deutsch-amerikanische Verhältnis ist dadurch gravierend belastet worden. Und offenbar ist die Lage im Berliner Regierungsviertel so, dass weiteren Spionageversuchen Tür und Tor geöffnet sind. Das haben die Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ergeben. Näheres von Anna Neifer.
In einer Bedrohungsanalyse der Bundespolizei finden sich genaue Karten vom Regierungsviertel. Es ist exakt verzeichnet, wie weit die Botschaften von deutschen Regierungsstellen entfernt sind. Der Feind ist womöglich unter den Freunden im eigenen Land. Besonders im Blick haben deutsche Sicherheitsbehörden nun die Funkantennen auf den Botschaften. Die Analyse hat klar ergeben, durch die kurzen Distanzen ist eine gezielte Spionage über Infrarot- und Lasertechnik möglich. So könnten auch Tastaturen oder schnurlose Headsets Angriffsziele für Spionage sein. Bei moderner Spionage muss keine Technik mehr in den betroffenen Räumen angebracht werden. Der Ausspionierte merkt von dem Angriff nichts. Besonders gefährdet sind Handys. Aber nicht nur die von Politikern. Ohne Verschlüsselung sind Mobiltelefone im Bereich Berlin-Mitte akut abhörgefährdet, heißt es in den Dokumenten. Das Regierungsviertel könne nahezu flächendeckend abgehört werden. Im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass auch das Handy der Bundeskanzlerin von der NSA abgehört wurde. Damit deutsche Geheimnisse in Zukunft geheim bleiben, hat man laut Bundesinnenministerium seit der Affäre etwa 3000 Krypto-Handys angeschafft. Die Kommunikation wird dabei über eine End-zu-End-Verschlüsselung übertragen. Konstantin von Notz von den Grünen sitzt im NSA-Ausschuss und hat daher ein Krypto-Handy bekommen. Für den Alltag scheinen diese Handys jedoch mehr Probleme als Vorteile mit sich zu bringen.
In der praktischen Anwendung ist es kompliziert. Man muss immer einen bestimmten Server ansteuern. Da hängt sich das Telefon regelmäßig auf, da muss man ihn wieder anwählen.
Da benutzen manche Abgeordnete am Ende doch lieber ihre eigenen Smartphones und Tablets. Die Krypto-Handys gelten zwar als sicher, sind aber auch keine hundertprozentige Garantie für Sicherheit. Das sagt der IT-Experte Sandro Geiken von der Freien Universität Berlin. Insgesamt sei die Spionageabwehr von der deutschen Politik bislang nicht ausreichend ernst genommen worden. Deutschland fehle es an Innovation auf dem Sektor Hochsicherheit.
Wir haben es total verschlafen, da rein zu investieren. Wir haben das eigentlich immer den Amerikanern überlassen, in diesem Bereich alles voranzutreiben. Jetzt haben wir halt gemerkt, dass das alles nicht vertrauenswürdig ist.
Dabei haben deutsche Sicherheitsbehörden schon im Jahr 2000 vermutet, was hinter den Aufbauten auf den Dächern der britischen Botschaft stecken könnte. Überwachungsmaßnahmen, heißt es in der internen Analyse. Beweisen lässt sich der Verdacht jedoch nicht. Die Botschaften sind durch ihren besonderen Status geschützt.
Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und in der Info. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und noch einen guten Abend wünscht Ihnen Gertrud Sterzl.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.